Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Die Schriftstellerin Julie C. erzählt Geschichten von Leuten wie Dora. Dora ist geflohen aus dem umtriebigen Nest von Beziehungs-, Arbeits- und Großstadtleben in die Ruhe der Brandenburger Pampa. Vielleicht sollte ich statt Ruhe auch besser Leere sagen oder Ödnis oder auch ganz biblisch Wüste. Es ist ein Ort der Umkehr. Es gibt so unterschiedliche Arten der Ruhe, des Für-sich-Seins, Alleinseins, der Einsamkeit auch. Dora ist allerdings nicht ganz einsam. Schon bald lernt sie die Handvoll Leute kennen, die man in diesem gottverlassenen Ort in Bracken kennen muss. Unter ihnen ist Gottfried, genannt Gothe. Zur Begrüßung über die mannshohe Mauer hinweg sagt er nur: "Angenehm, ich bin hier der Dorfnazi." Und damit ist dann auch schon prägnant das Spannungsfeld beschrieben, das den Roman über Menschen, aber auch andere Bücher von Julie C. ausmacht. In ganz einfacher Erzählung seziert die Verfassungsrichterin eine der steilsten Bruchkanten unserer Gesellschaft. Das ist ja nur ein Katzensprung. Und doch liegen Welten zwischen dem Leben in der pulsierenden Millionenstadt Berlin und den vergessenen, den verlassenen, den aufgegebenen Orten in der ostdeutschen Weite. Ja, was ist da Leben? Was ist Teilhabe? Was ist Gemeinschaft in Berlin? Und was ist Leben? Was ist Teilhabe? Was ist Gemeinschaft in der Prignitz? Welche Bedeutung haben in Berlin und dort in der Prignitz das Ich und das Wir? Mit ihren Büchern schafft Julie C. einen Ort des Dialogs. Sie gibt Einblick in eine Welt, die, egal von welcher Seite der Mauer aus man schaut, nicht mehr die unsere ist oder es vielleicht auch nie war. Im überschaubaren Hinterhof des Lebens sind die vereinzelten Menschen dann doch aufeinander angewiesen. Und so üben die Protagonisten von C.s Geschichten Dialoge des Zueinanderkommens irgendwie, ohne sich selbst und die eigene Welt dabei aufgeben zu müssen. So könnte es sein, vom Ich zum Wir zu kommen und darin das Ich neu zu finden. So ist es vielleicht tatsächlich dann auch an Orten, wo man sich aufeinander einlassen und sich irgendwie verständigen muss, anstatt einander auf die weite Ferne vorgeprägter Vorurteile medial nur zu bestaunen. Schau an, es ist wieder Montag, da protestieren sie wieder, die Querdenker und Corona-Leugner. Und den Hitlergruß hat auch einer gezeigt. Schau an, da kleben sie wieder auf den Straßen und an Kunstwerken, die linken Zecken und Klimaaktivisten. Schau an, da fordern die Gutbürger Tempo 100 auf den Autobahnen und besitzen doch selbst nur ein Fahrrad und alle 10 Minuten fährt vor ihrer Haustür ein Bus. Schau an, da grillen sie ihre argentinischen Rindersteaks und Würstchen aus Massentierhaltung und trinken dazu ihr Dosenbier, die Wutbürger. Naja, es ist erschreckend, wie leicht sich der kleine, unspektakuläre Brennpunkt, den Julie C. beschreibt, in dieser Weise dann weiter spinnen lässt. Unsere Gesellschaft ist tatsächlich in vielen Fragen tief gespalten und das eben nicht nur alle Jubeljahre, wenn an einem Wahlabend die Hochrechnungen fast zweistellige oder zweistellige Ergebnisse für eine Partei verkünden, deren radikalen und gemeinwohlfeindlichen Provokationen die Sprach- und Denkräume unseres Miteinanders wirklich bis zum Zerreißen überdehnen. Letztlich lebt jeder und bitte auch jede auf seiner und bitte auch auf ihrer kleinen Insel. Und auch wenn ich dieselbe Sprache spreche wie mein Nachbar, dann kann es sein, dass es für mich viel einfacher ist, mit dem Syrer an der Dönerbude ein paar höfliche Worte zu wechseln, vielleicht sogar zu fragen, und du, wie geht es dir? Erzähl doch mal. Liebe Gemeinde, das Auseinanderreißen der Gesellschaft, das ist nun wirklich nicht neu. Hat es schon immer gegeben. Und fragen Sie einmal die Leute oder erinnern Sie sich, die die 68er miterlebt haben oder Gorleben, Wackersdorf, Startbahn West. Da gibt es Themen, Generationskonflikte, unterschiedliche Erfahrungen, die zu tiefen Spaltungen führen. Neu ist, wie sehr wir uns daran gewöhnt haben, unsere Gesellschaft verinselt in Kleinparzellen zu denken und wie viele Menschen und vielleicht ja auch ich selbst es sich im eigenen Saft bequem gemacht haben und machen. Was interessieren mich schon die anderen? Ich brauche sie ja nicht. Darüber können dann auch singuläre Fußball-Sommermärchen oder Wir-sind-Papst-Euphorien nicht hinwegtäuschen. Ich habe mich an diese Verinselung gewöhnt. Genauso wie ich mich daran gewöhnt habe, dass meine Kinder, anders als früher, dann irgendwann wahrscheinlich nicht nur aus dem Haus, sondern in ganz andere Städte ziehen oder schon gezogen sind. Und spätestens da beginne ich zu ahnen, dass es gar nicht so lustig sein wird, später dann auf der Pflegestation, wenn Frau Müller vom Nebentisch mir wieder das Gebiss geklaut hat. Am liebsten würde ich diese letzte Parzellierung unserer Gesellschaft ja irgendwie ganz umgehen. Doch bis dahin suche ich der Stadt Bestes nur, wenn ich mit meiner kleinen Welt und Umwelt im Frieden bin und es mir selbst so gut geht, dass ich dann tatsächlich auch was abzugeben habe. Dieses Wort "Suchet der Stadt Bestes", das stammt vom Propheten Jeremia. Es lohnt sich, einen kurzen Blick darauf zu werfen. Jeremia schreibt aus Jerusalem an die Menschen, die im Exil, in der Fremde, by the rivers of Babylon, leben müssen. Für diese Menschen war der Glaube selbst ein Identitätsmerkmal geworden, in deutlicher Abgrenzung zum Götzendienst der Babylonier. Umso erstaunlicher nun ist es, was Jeremia ihnen schreibt. Er schreibt, baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern. In unsere heutige Sprache übersetzt heißt das nichts anderes als: schottet euch nicht ab. Macht euch mit denen in Babylon, mit denen aus dem Sündenpfuhl, macht euch mit denen jenseits eurer Gartenmauern gemein. Integriert euch. Suchet der Stadt Bestes. Und ganz genau hingesehen steht da im Hebräischen in dem Text eben nichts vom Guten oder vom Besten, wie Luther es übersetzt hat. Jeremia benutzt hier das Wort Shalom, das doch so viel mehr ist als das deutsche Wort Frieden. Shalom meint die soziale Gerechtigkeit, die Augenhöhe mit allen. Jeder muss um seine Identität wissen, aber es soll keine Mauern geben, die im Blick zum anderen begrenzen. Keine Gräben, die den Weg zueinander versperren. Suchet der Stadt Bestes. Oder anders gesagt, mehr wir als ich. Liebe Gemeinde, wenn das so einfach wäre. Schauen wir nur auf die Kirche. Zwei soziologische Studien haben in den letzten Jahren aufgezeigt, wie schwierig es für die Kirche ist, die vielfach selbst erbauten Mauern der eigenen Identität zu durchbrechen. Vor fast 20 Jahren waren es zunächst Studien des Heidelberger Sinus-Institutes, die die Gesellschaft in 10 sogenannte Sinus-Milieus aufgeteilt hat. Sie können sich die Gesellschaft vorstellen wie ein großes Bild, auf dem 10 verschiedenfarbige Inseln, die Milieus, nebeneinander liegen. An den Grenzen sind sie leicht überlappend miteinander verbunden, maximal 3 dieser Milieus, aber das sind auch immer nur ganz kleine Bereiche, diese Überlagerungen. Es gibt diese Gemengelagen. Jeder Mensch nun wird sich von seinem Lebensstil, seiner oder ihrer Mentalität abhängig irgendwo als kleiner Punkt auf diesem großen Bild einordnen können. Und das Gesamtbild ist unsere Gesellschaft. Das Bemerkenswerte nun war, vor 20 Jahren war das so eine Art Hallo-Wach-Effekt, dass die Kirche tatsächlich nur Menschen in maximal 4 dieser Milieus erreicht. Die traditionsorientierten, das konservativ etablierte Milieu sowie Teile der bürgerlichen Mitte und Teile des sozial-ökologischen Milieus. Und Punkt. Mehr nicht. Nur ein kleiner Ausschnitt auf diesem großen Bild. Ganz schön wenig für eine Kirche, die unabhängig von der Konfession doch den Anspruch hat und haben muss, Kirche wirklich für alle zu sein. Und war da nicht irgendwo auch die Rede vom christlichen Abendland? Ach ja, die Protestanten hatten den Anspruch ja aufgegeben, als Kirche das eine umfassende Heilsinstitut, das Wir für alle zu sein und stattdessen das Ich betont. War das nicht die große Erkenntnis, die Martin Luther den Römerbrief neu verstehen ließ, die Gerechtigkeit vor Gott, sola fide, allein aus Glauben? Dem Glauben, der aber doch jedem Menschen nur je und je neu von Gott geschenkt werden kann. Das heißt, Glauben ist doch etwas zutiefst Individuelles, etwas zutiefst Persönliches. Also mehr ich als wir. Nun wollten weder Luther noch Zwingli noch Calvin oder wie die Vordenker der Kirche der Freiheit alle hießen, die Kirche zu einem Ich auflösen. Im Gegenteil, sie haben der Kirche neue Vielfalt, neue Wege, ein neues Wir gegeben und Kirche in vielerlei Hinsicht auch neu gegründet, auf dem Fundament Jesus Christus. Aber es ist natürlich schon so, dass der individuelle Glaube im Protestantismus weitaus stärker betont ist als in der katholischen Kirche etwa. Aus soziologischer Sicht macht diese Unterscheidung katholisch, evangelisch, meinetwegen auch orthodox, keine allzu großen Unterschied, wie eine zweite Studie zeigt. Das Freiburger Institut für Generationenverträge prognostizierte vor knapp 4 Jahren für beide Konfessionen hier in Deutschland, die beiden großen, bis 2060 eine Halbierung der Kirchenmitgliederzahl bei steigendem Bevölkerungswachstum. Suchet der Stadt Bestes, mehr wir als ich. Ja, wenn das so einfach wäre, wo Christus mit Christel doch immer öfter allein zu Hause bleibt. Wie soll es das denn aussehen, das Konzept, mit dem Kirche die selbst erbauten Mauern stürmt? Mit welcher Fanfare sollen die Atome der Gesellschaft denn wieder zusammengerufen werden? Und ist es nicht schlichtweg eine Überforderung, allen Menschen auf der Vielzahl ihrer frei gewählten Wege folgen zu wollen? Oder kann es umgekehrt wirklich das Ziel sein, die Menschen wieder einzufangen aus der Vielfalt und Verschiedenheit ihrer Lebensmöglichkeiten zu einer Kirche und in eine Kirche, um sie gleichsam wieder einzusperren hinter genormten Kirchenmauern, fast wie im Mittelalter, so als wäre die erlösende Kraft des Glaubens zur Freiheit nie entdeckt worden? Es mutet an wie ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet der christliche Glaube, der so entscheidende Impulse für das Miteinander von Ich und Wir gegeben hat. Der christliche Glaube, der die freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsformen so nachhaltig mitgeprägt hat und der die Frage der Gerechtigkeit und des Friedens in Stadt und Land und Welt immer wachgehalten hat, dass eben dieser christliche Glaube nun ausgedient haben soll. Ist das vielbeschworene Wir der Kirche letztlich auch nur eine weitere milieutypische Blase in einer Gesellschaft von Ich-AGs? Geht hin, mache zu Jüngern alle Völker. Ist alles über unser aller Taufe gesprochen worden, dieser Satz. Das sagt sich so schön, dieser Taufbefehl, und genau hingehört, er formuliert im Plural, geht hin. Er setzt also ein Wir voraus, das doch sehr fraglich scheinen muss, wenn Glaube jedermanns Privatsache sein soll. Wer ist das Wir der Kirche? Wer ist das Wir der Gemeinde? Das Wir des Glaubens in all seiner Vielfalt. Was macht uns aus in einer Zeit, in der die Begegnungsorte von Ich und Du zum Wir untergehen, im Strudel von gesellschaftlicher Entfremdung, von Schul-, Arbeits-, Freizeitstress, von Selbstfindung und in den letzten Jahren zudem in den besonderen Herausforderungen einer Pandemie, in der jegliches Wir zu einer Gefahr geworden ist? Welche Bedeutung hat also der Glaube in unserer Zeit? Dazu die Kurzpredigt eines noch recht jungen Kollegen. Liebe Gemeinde, unser Glaube ist ein persönliches, ein individuelles Gut. Jeder von uns hat seine eigene Vorstellung davon, was Glaube bedeutet, wie wir ihn ausdrücken. Es ist wichtig zu erkennen, dass jeder von uns seinen eigenen Weg des Glaubens hat und dass dieser Weg für jeden von uns unterschiedlich sein kann. Niemand kann uns sagen, wie wir glauben sollen oder uns dazu zwingen, an bestimmte Dinge zu glauben. Es ist auch wichtig, dass wir akzeptieren, dass andere Menschen ihren eigenen Weg des Glaubens haben und dass dieser Weg möglicherweise von unserem abweicht. Wir sollten uns gegenseitig respektieren und akzeptieren, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Außerdem gibt uns der individuelle Glaube die Möglichkeit, uns selbst und unsere Mitmenschen mit Liebe, mit Mitgefühl zu betrachten. Der Glaube an Gott erinnert uns daran, dass wir alle Kinder Gottes sind und dass jeder von uns wertvoll und geliebt ist. Diese Einstellung hilft uns, unsere Mitmenschen mit Respekt und Verständnis zu behandeln, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Und in unserem täglichen Leben kann unser Glaube uns Kraft und Trost geben, besonders in schweren Zeiten. Soweit der Kollege. Der Kollege, von dem dieser Aufruf zur Einheit in versöhnter Vielfalt stammt, ist ein Computer. Genauer gesagt das Chatprogramm ChatGPT, der Prototyp eines Chatroboters, der seit Ende letzten Jahres ganz einfach über das Internet bedient werden kann. Zur Vorbereitung dieser Predigt habe ich den Chatbot während des Frühstücks mit der Aufgabe "Schreibe eine kurze Predigt über den individuellen Glauben" gefüttert. Keine 20 Sekunden später war die gerade gehörte Predigt fertig. Ich konnte dabei zusehen, wie die Predigt Wort für Wort auf dem Bildschirm erschien. Das hatte schon fast etwas Menschliches, so als würde der Computer vor mir nachdenken. Ist das nun faszinierend oder ist das erschreckend? Meine Konfis, sie würden mich wohl loben ob der Prägnanz und Kürze dieser Predigt, aber eine Predigt vom Computer? Genauer gesagt natürlich nicht vom Computer selbst. Der hat nur die vielen Millionen Daten, die einzelne Menschen wie auch ich selbst ihm eingegeben haben, zu etwas verbunden, was auf die Suchanfrage passt. Diese digitale Vernetzung, die Hochleistungsrechner heute in Echtzeit schaffen, die ist das neue Wir. Dieses Wir begegnet uns beim Blick ins Internet, ins Handy, an jeder Supermarktkasse. Diesem Wir kann sich niemand entziehen. Braucht es da überhaupt noch Kirche? Braucht es da überhaupt noch Pfarrerinnen und Pfarrer? Die Antwort ist klar und einfach, meine ich. Es braucht mehr denn je Kirche und Gemeinde. Es braucht Menschen, die Gottes Botschaft vom Ich zum Wir, die in Jesu Geschichte bis hin in seinen Tod so radikal vor Augen steht, verkünden und hören. Es braucht Menschen, die in echt miteinander reden und in Austausch kommen über ihr Leben, über ihre Erfahrungen, ihren Glauben und immer wieder auch über alle möglichen und denkbaren Grenzen hinweg. Es braucht Menschen, die erfüllt sind von der Sehnsucht nach einem Wir, das auf Augenhöhe, in Gerechtigkeit, auf der Suche nach Frieden gestaltet wird und das erfüllt ist von der Hoffnung, dass Gott mich nicht nur zu einem selbstbestimmten Ich befreit hat, sondern mich genauso zum Miteinander, zur Teilhabe und Teilgabe, zur Verantwortung, eben zum Wir als Gemeinde und zum Frieden der Stadt gerufen hat. Es braucht Menschen, die sich von Gott als Gemeinde versammeln, schützen und erhalten lassen wollen und die bereit sind, auch aktiv dieser Gemeinde mit anzugehören. Und das beginnt ja schon damit, dass sie heute hier sind. Und Menschen, die diese Kirche Jesu Christi auch selbst mitgestalten, mitdenken, in ihr mitreden, mit anpacken wollen. Es braucht, das ist die große Anforderung unserer Zeit, vor allem Menschen, die die Gemeinde zu einem Ort der Begegnung wieder werden lassen in dieser Zeit. Ein Ort, an dem Menschen mit ihren so unterschiedlichen Erfahrungen, auch Glaubensweisen, zusammenkommen können, wahrgenommen werden, sich austauschen können. Ein Ort ohne Grenzen, ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile. Und das war bei der Gestaltung dieser Kirche hier ja auch ein Gedanke, der immer mit im Kopf war. Weshalb diese Kirche dann auch so gelingen konnte als ein Ort der Kommunikation und des Zusammenkommens. Wir brauchen Kirche als einen Ort, der auch gesellschaftlich wieder wirken und ausstrahlen kann. Vom Ich zum Wir, und vom Wir in Mauern zu einem Wir wirklich mit allen Menschen. Weil alles wirkliche Leben Begegnung ist, wie der große Vordenker der Beziehung von Ich und Du, Martin Buber, es formulierte, wenn wir aufhören, uns zu begegnen, dann ist es, als hörten wir auf zu atmen. Wir brauchen das Gegenüber. Und wir brauchen die Verschiedenheit des anderen, und gerade in unserer Zeit brauchen wir Orte, an denen diese Verschiedenheiten auch ausgehalten und in Austausch gebracht werden. Gerade in unserer Zeit, ja und nein, das biblische Menschenbild geht von der Freiheit genauso wie von der Verschiedenheit der Menschen aus. Der biblische Glaube ist von Beginn an ein Glauben, der sich in der verwirrenden Vielfalt der Völker und Sprachen, aber auch der Kulturen, der Erfahrungen, der Glaubens- und Meinungsweisen und nicht zuletzt auch gegenüber der Selbstüberhebung der Menschen zum nur noch Ich zu bewähren hat und sich bewahrt. Wir haben es in der Lesung gehört. Lasst uns herabfahren und ihre Sprache verwirren. Diese Geschichte vom Turmbau zu Babel ist eine der ersten Stellen der Bibel, an denen erkennbar wird, wie leicht und humorvoll Glaube auch angesichts großer Herausforderungen sein kann. Die Menschen, sie bauen ihren Turm bis zum Himmel und Gott muss erst einmal herunterfahren und nachschauen, von wegen bis zum Himmel. Und dann heißt es eben, lasst uns herniederfahren, also nochmal herniederfahren, ihre Sprache verwirren. Auch hier, wie beim Taufbefehl, ist es der Plural. Dem sich zum Ich verabsolutierenden Wir der Menschen beim Turmbau setzt Gott schon hier ein Ich entgegen, das zum Wir geworden ist. Versuchet der Stadt, dem Land, der Welt Bestes. Das Beste, den Frieden. Selig sind die Friedenstiften, die selbst am Frieden, an der Gerechtigkeit, am Miteinander arbeiten. Das ist unser Auftrag als Kirche, als Gemeinde, als Einzelner, vom Ich zum Wir. Amen.